Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 97. Episode im Einschlafen-Podcast. Ich bin Tobi und ich lese euch heute aus dem Übersteiger vor. Genau, der Übersteiger. Das ist mal was ganz Neues. Nämlich ist es was Neues und nicht was Altes. Ich habe extra die Redaktion um Erlaubnis gebeten, weil dieses Werk ja noch nicht gemeinfrei ist und der Übersteiger hat es mir erlaubt. Dazu aber später. Zuerst habe ich ein paar Sachen zu erledigen, die ich mir diesmal sogar aufgeschrieben habe, damit ich das nicht vergesse. Und zwar, erstens, ich habe in meinen, ich gucke ja immer, wo die Leute herkommen, die auf meine Webseite kommen und so. Und da habe ich gesehen, da kamen welche von einer Webseite, die hieß www.ehrliche-hamster.de. Und es hat mich irritiert, weil ich zuerst dachte, das klingt nach einer Seite, wo es um Haustiere geht. Hamster. Kurz gedacht, vielleicht geht es auch um Kochrezepte, weil ich weiß, dass es andere Länder gibt, wo Hamster gegessen werden, weil sie wahrscheinlich lecker sind oder so, oder leicht zu züchten. Ich glaube, Mexiko oder Mittelamerika. Und habe dann gedacht, dann guckst halt einfach mal nach, was das ist. Und es ist beides nicht, sondern es geht um eine Online-Community zum Thema Multiple Sklerose. Also eine Krankheit, hat irgendwas mit dem Knochenmark zu tun, eine chronische Entzündung desselben, glaube ich, mit Knochenmark. Ich bin ehrlich gesagt nicht so genau drin im Thema, weil ich zum Glück nicht betroffen bin. Also weder ich selbst noch jemand aus meiner Umgebung. Und das ist auch ein geschlossenes Forum, das heißt, ich konnte jetzt nicht sehen, warum da jemand, also konnte den Post halt nicht lesen, der mich verlinkt oder meine Webseite verlinkt. Ich habe dann nur gedacht, naja, dann, wenn es da um so eine Krankheit geht dann und das geschlossen ist und man sich erst registrieren muss, ich glaube, dann registriere ich mich nicht, weil ich bin nicht betroffen und ich würde halt nur aus Neugier reingucken. Ich habe dann Kontakt aufgenommen zu den Leuten, die da angegeben waren, um halt zu fragen, um was es da jetzt genau geht in dem Beitrag, der halt mich verlinkt. Und habe dann auch relativ schnell Antwort bekommen, dass da jemand über mich geschrieben hat als Empfehlung, dass man da mal reinhören kann und dass es ein netter Podcast sei zum Einschlafen. Ja, vielen Dank dafür, dass ich da verlinkt worden bin. Das hat mir ein paar Gäste gebracht aus diesem Forum Ehrlicher Hamster. Und es ist mir natürlich eine große Freude, wenn ich da helfen kann. Ich habe auf Wikipedia, auf der Seite über Multiple Sklerose mal nach Schlafen gesucht und tatsächlich gibt es da eine Therapie, Glucocorticoid-Therapie, die als Nebenwirkung Schlafstörung hat. Wenn ich da natürlich mit dem Einschlafen-Podcast helfen kann, dass man trotz dieser Therapie gut schlafen kann, das ist eine Riesenfreude für mich. Gerade solche Rückmeldungen, ich hatte ja sowas und da fällt mir die Rezension, die nützlichste Rezension zu meinem Podcast in iTunes wieder ein von Artwork Poiesis, der lieben Magdalena, die ich auch schon mal interviewen durfte. Viele Grüße an dieser Stelle an Magdalena. Dass halt Leute mit Schlafstörungen, also wenn Leute mit Schlafstörungen mit meinem Podcast leichter schlafen können, das ist so mit das tollste Feedback, was sie mir geben können. Das ist, da habe ich das Gefühl, nicht nur, dass ihr das mögt, was ich hier mache, sondern dass ich auch noch tatsächlich real helfen kann und ja, da kommen mir die Tränen echt. Also wenn ich sowas lese, das ist einfach super. Also einen lieben Gruß an die Community Ehrliche Hamster. Vielleicht werde ich irgendwann mal durch Mittelamerika reisen und einen Hamster probieren. Ich glaube eher nicht. Ich weiß nicht. Ich bin ja relativ offen, was sowas angeht, aber ich bin ganz froh, dass es in dieser Community nicht um Essen geht, sondern dass es da eine Vernetzungsmöglichkeit für MS-Betroffene ist. Ja, und wenn hier jemand zuhört, der selber durch Multiple Sklerose oder auch jemand in seinem Umfeld davon betroffen ist, ist das ja vielleicht auch ein ganz guter Tipp, da mal reinzuschauen bei den ehrlichen Hamstern. Manchmal sucht man ja nach Online-Communities zu einem Thema und findet nicht das Richtige. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich nach Hamster gesucht hätte, wenn ich von MS betroffen wäre. Na also, liebe Grüße dahin. Dann, nächster Punkt auf meinem Zettel. Ich habe mir heute einen Zettel gemacht. Merkt ihr das? Ich bin vorbereitet. Nächster Punkt auf meiner Liste ist Flatter. Und zwar habe ich eine E-Mail bekommen von Flatter, dass ich doch bitte mein Guthaben aufladen soll, damit ich weiter flattern kann. Ich benutze Flatter so als nicht Micropayment, sondern so Micro, nicht Micro, sondern möglichst einfach mal einen Dank hinterlassen, so ein Trinkgeld hinterlassen. Ich hatte davon schon mal berichtet, was das ist. Also wer das jetzt noch nicht kennt und die entsprechende Episode nicht gehört hat, man meldet sich an, gibt ein bisschen Geld, also zahlt ein bisschen reales Geld auf ein virtuelles Konto bei Flatter. Man kann das per PayPal machen. Ich habe da einfach mal 20 Euro draufgeladen und dann kann man angeben, wie viel man im Monat verflattern möchte. Und ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, 5 Euro will ich im Monat verflattern. Und dann kann man mit einem Klick auf Webseiten, die das eingebunden haben, per Flatter quasi ein Trinkgeld hinterlassen. Man muss also nicht, also der Webseitenbetreiber gibt nicht an, wie viel er für irgendwas haben möchte und bietet seinen Dienst sowieso kostenlos an. Also er merkt gar nicht, ob der Besucher geflattert hat oder nicht. Und der Flatternde kann auch erstmal nicht bestimmen, wie viel da ausgegeben werden soll, sondern man drückt einfach diesen Knopf, Flatter. Das ist so eine etwas höherwertige oder ich weiß nicht, also es gibt ja dieses Facebook-Like, was gerade so in der Presse ein bisschen ja, für Probleme sorgt, weil das halt Datenschutzkriterien nicht erfüllt. Und in Schleswig-Holstein müssen auch alle Webseiten, die dieses Facebook-Widget einbinden, die müssen das jetzt wieder rausnehmen, weil durch den Besuch einer Seite, die so ein Facebook-Widget einbindet, hinterlässt man eben Spuren auch bei Facebook und Facebook kann dann diese Informationen zu Werbezwecken zum Beispiel ausnutzen. Und weil Facebook in Amerika sitzt, haben wir mit unseren Gesetzen auch gar keinen Einfluss darauf, was die mit den Daten machen. Da gelten ja viel laxere Datenschutzbestimmungen als bei uns in Deutschland. Und ja, deswegen ist das also ein bisschen in Kritik geraten. Ja, ist ja auch egal, zumindest, also wenn man bei Facebook irgendwie auf Like klickt oder auf Empfehlen, dann ist das zwar tolles Feedback. Ich freue mich auch über jeden Facebook-Like, dazu komme ich auch gleich noch. Und das ist schön, aber bei Flatter ist es so, da nimmt man tatsächlich ein bisschen Geld in die Hand und lässt was da, so als Trinkgeld. Das ist eine andere Schwelle, das ist eine andere Qualität von Feedback. Und das ist, man zeigt halt, das ist mir was wert. Und das finde ich toll. Und deswegen hatte ich das eingebunden auf der Webseite. Es wird nicht so intensiv benutzt. Ich habe jetzt 12 Flatters für die Seite und einzelne Artikel kann man auch nochmal flattern. Und da sind so ein paar. Und das freut mich. Also das ist nett. Also für mich ist die Zahl, wie viel da geflattert worden ist, wichtiger als die Summe, die dann hinterher dabei rauskommt. Das ist irgendwie so und so viele Leute, denen war es schon was wert. Das finde ich toll. Also vielen Dank an jeden Einzelnen, der da geflattert hat. Aber warum ich das erzählt habe, und das ist dieses lange Ausholen jetzt wert gewesen. Ich habe, als ich dann meinen Account dort besucht habe bei Flatter, um neues Geld hochzuladen, Geld hochladen, also neues Geld zu bezahlen, damit ich weiter flattern kann, habe ich gesehen, dass ich ein Guthaben von irgendwie 11 Euro habe. Und das hat mich irritiert. Also erstmal hat mich irritiert, warum ich das nicht einfach dann wieder ausgeben kann. Aber ich habe mich auch gewundert, warum durch 12 Flatters oder irgendwie vielleicht insgesamt jetzt 15, 16 Flatters, die ich bekommen habe, so viel Geld zusammengekommen ist. Habe dann da mal in meine Abrechnung reingeguckt. Man kriegt monatlich so eine E-Mail mit hier, deine neue Abrechnung ist fertig, so ein Link. Ich habe da nie draufgeklickt, weil ich dachte, naja, bei 12 Flatters, was soll da schon großartig zusammengekommen sein? Das lasse ich da einfach mal liegen. Wer will das schon haben? Und tatsächlich, als ich da irgendwann mal geguckt hatte, war es zuletzt, also als ich das letzte Mal Geld hochgeladen hatte, stand da Guthaben 1,50 € oder 2 Euro irgendwas. Und dachte, ja, das ist nett, aber also die Zahl 12, dass dann 12 Leute geflattert haben, war mir wichtiger. Nun, jetzt war ich aber gestern, vorgestern irgendwie da und habe neues Geld hochgeladen und da stand dann halt 12 Euro oder was. Und habe dann in die Abrechnung geguckt und da war ein Extra-Eintrag, der nicht zur monatlichen Abrechnung gehörte, sondern da stand direkte Spende. 9,20 € oder so. Und dann wurden dann noch Gebühren abgezogen. Also über 9 Euro hat mir jemand gespendet. Und das geht auch bei Flatter, dass man einfach sagt, ich drücke nicht einfach nur Flatter und gebe halt den Anteil dessen, was ich monatlich ausgebe, sondern das ist mir halt noch was extra wert und das ist so ähnlich dann wie eine PayPal-Transaktion. spende oder so. Kann man einfach sagen, hier, dir spende ich nochmal was extra. Und jemand hat das gemacht. Jemand hat mir einfach einen Betrag, 9 Euro etwas, gespendet. Und das finde ich super. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich war richtig geflattert. Also ja, die beste Übersetzung dafür ist, ich weiß gar nicht, was Flatter, wie man das übersetzt. Also es ist nicht beschämt, sondern es ist so, wow, danke, ich erröte vor Freude. I'm flattered. Weiß ich gar nicht, wie man das am besten übersetzt. Ja, also das hat mich richtig gefreut, dass da jetzt jemand kam und gesagt hat, Mensch, das ist mir mehr wert, als einfach nur zu flattern. Und hier hast du ein paar Euro. So, super, vielen Dank. Ich habe das bei anderen Podcasts ja auch schon öfter gehört, dass das irgendwie nicht unüblich ist, dass man sowas macht bei Podcasts, und die sammeln das Geld auch immer zu bestimmten Zwecken. Also die Annik Rubens zum Beispiel vom Schlaflos in München Podcast, liebe Grüße und nochmal nachträglich alles Gute zur 600. Episode Schlaflos in München. Die sammelt gerade Geld für ein neues Aufnahmegerät, so ein Mikrofon von Sony, und da kriegt sie halt dann öfter mal Spenden. Und dann sammelt halt einfach so lange Spenden, bis sie sich das kaufen kann. Das finde ich toll, so zweckgebundene Spenden. Vielleicht sollte ich mir auch irgendwas ausdenken, was ich mir kaufe, wenn eine bestimmte Summe von Spenden zusammengekommen ist. Zum Beispiel, das war früher schon mal meine Idee, eine besonders schöne, tolle Flasche Whisky, die ich mir sonst nie kaufen würde, weil sie viel zu teuer ist, aber die ich dann ja mit diesem Geld, was ihr mir spendet, kaufen kann und dann hier live verköstigen kann. Für euch. Ich habe ja öfter schon mal Whisky verköstigt. In meinen früheren Episoden. Ich habe das jetzt längere Zeit nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht genau, warum. Dann kam die Passionszeit dazu, wo ich 7 Wochen ohne Alkohol gemacht habe. Und da habe ich dann natürlich kein Whisky verköstigt. Und dann kamen meine ganzen Krankheiten dazu. Und wenn man krank ist, Medikamente nimmt, so mit den Mandelentzündungen und so, kann auch kein Whisky trinken. Und jetzt gerade trinke ich auch kein Whisky, sondern ich habe hier ein Glas mit Pfefferminztee. Und zwar so, wie man das in manchen türkischen Restaurants, so Nahe Osten Restaurants, keine Ahnung, sieht so ein frischer Minzstrauch, ein Zweig mit Minzblättern in einem Glas. Einfach mal heißes Wasser drauf und dann frischen Pfefferminztee genießen. Mag ich total gerne. Macht ein bisschen wach, deswegen ist es abends eigentlich Quatsch, das zu trinken. Aber ich war so ein bisschen müde vom Tag und dachte, zum Podcasten kann ich ja mal mir einen Pfefferminztee machen, damit ich ein bisschen wacher bin und nicht einschlafe beim Lesen. Also Prost, Pfefferminztee. Lecker. Ich habe die Pfefferminze im Blumengeschäft meines Vertrauens, Seute, gekauft, an der B3 zwischen, wie sagt man das, so auf der halben Strecke von hier nach Soltau, zwischen Hamburg und Soltau ist das. Wintermoor heißt das da, glaube ich, eigentlich wirklich. Keine Ahnung, wie das Kaff wirklich heißt. Seute ist ein sehr schöner Blumenladen. Also es gibt nicht nur Blumen, sondern so Outdoor, so ein Pflanzenfachgeschäft, Gartenfachgeschäft. Bäume, Sträucher. Da haben wir auch unsere Bäume, Apfelbäume gekauft und lauter schöne Sträucher. Ja, kann ich nur empfehlen. Und Pfefferminze gibt es da auch. Die stand da halt so rum. Großes Werbeschild hier, arabische Minze, keine Ahnung was. Und ja, Teeminze. Lecker, lecker. Kann man sich mal gönnen. Ist ganz billig. Pflanzt man in den Garten, wächst dann dafür immer und man braucht nur noch heißes Wasser. Viel günstiger als Whisky. So, genau. Und Whisky ist mein nächster Punkt auf meinem kleinen Zettel hier. Und zwar habe ich auf Facebook eine Nachricht auf meiner Facebook-Seite www.facebook.com/einschlafenpodcast eine Nachricht bekommen von einem Christoph, dass er mir zu meiner 100. Episode ein Geschenk schicken will, nämlich eine Flasche Whisky, einen Tropfen Whisky, und dass er da meine Adresse gerne hätte. Die Adresse steht einerseits im Impressum, andererseits ist er selber auf die Idee gekommen, er kann sie mir auch einfach an meine Firmenadresse schicken, also Xing, ihr wisst ja, ich arbeite bei Xing, und da steht ja auch dann auf der Xing-Webseite die Adresse von Xing, Gänsemarkt 43 in Hamburg. Und da schickt er mir jetzt eine Flasche Whisky hin, zu meiner 100. Episode, damit wir da gemeinsam feiern können, als Dank dafür, dass ich mir so viel Zeit nehme und dem Internet was zu meinen Schlafen vorlese. Das ist grandios. Also das ist total super. Freue ich mich riesig drüber oder drauf. Die Flasche Whisky ist noch nicht da. Ich weiß noch gar nicht, was es ist und Christoph hat es mir auch nicht gesagt. Bin schon ganz gespannt und freue mich da wie ein Schneekönig auf dieses Präsent zu meinem Jubiläum. Die 100. Episode rückt ja näher. Das ist die 97, die kommt morgen am Donnerstag. 98, 99, 100. Also am übernächsten Wochenende werde ich die 100. Episode aufnehmen. Ist ja toll, eine Wochenendepisode. Da kann ich dann auch schön Whisky trinken, ohne schlechtes Gewissen, weil ja Wochenende ist. Herrlich, herrlich. Ja, da freue ich mich drauf. Genau, wenn ihr auch Lust habt, mir was zu schenken zu meinem Jubiläum 100. Episode oder zu dem Jubiläum, was kurz danach kommt, nämlich ein Jahr Einschlafen Podcast. Das ist am 18. Oktober soweit. Am 18. Oktober 2010 habe ich angefangen mit dem Podcast. Erste Episode weiß ich ganz genau, weil ich am 17. Oktober nämlich selbst Geburtstag habe. Da könnt ihr mir natürlich auch was schenken. Also wenn ihr Lust habt, mir was zum Geburtstag zu schenken oder dem Podcast was zum Geburtstag zu schenken, dann wäre 17. bzw. 18. Oktober der Termin. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf, das mit euch gemeinsam zu feiern und eine besondere Episode vielleicht aufzunehmen. Um nochmal auf Annik Rubens zu kommen, die hat ja gerade 600. Episode gehabt. Da hat sie ganz viele so Audiokommentare bekommen. Also die Leute haben ihr was auf einen Anrufbeantworter gesprochen, was sie dann reingeschnitten hat, oder sie haben ihr einfach MP3-Dateien geschickt. Ich habe jetzt keinen Anrufbeantworter, wo man so viel drauf sprechen könnte. Und ich wüsste auch gar nicht, wie ich das jetzt rüberkriege in den Podcast. Wenn ihr Lust habt, mir Audiokommentare, Audio-Glückwünsche, Botschaften zu schicken, dann sammelt die doch einfach in euren Rechner rein. Ihr habt ja offensichtlich alle einen Rechner, sonst könntet ihr den Podcast nicht hören. Man kann ja auch einfach mit dem iPhone, wenn ihr das benutzt, oder Android-Telefon, eine kurze Audio-Sprachnotiz machen. Und schickt sie mir rüber und ich freue mich dann ganz doll und binde die auch gerne hier ein. Unabhängig davon, ob ihr selber Podcaster seid und das natürlich dann auch zu Zwecken der Vernetzung nutzen wollt oder ob ihr noch nie was aufgenommen habt und vielleicht einfach in das Mikrofon eures Laptops oder Headsets oder was auch immer reinsabbelt, um mir einen Gruß zu schicken. Das ist gar nicht so schwer. Es gibt verschiedene Programme, mit denen man aufnehmen kann. Bei Windows ist auch was dabei und bei Apple weiß ich gar nicht. Doch GarageBand ist ja auch eigentlich immer dabei. Einfach Aufnahme drücken, reinsammeln, Stopp drücken, Datei speichern, mir rüberschicken oder irgendwo hochladen, dass ich es runterladen kann. Und ab geht die Post. Oder ihr benutzt Audioboo, das ist ein Online-Service. Das ist total super. Audioboo.com anmelden. Da gibt es dann direkt auf der Webseite so ein Widget, wo man auf Aufnahme klickt. Und dann kann man das da halt direkt online speichern quasi. Und da schickt ihr mir dann einfach den Link. Das wäre toll. Also ich würde mich freuen, wenn ich Audiokommentare bekomme und binde die dann gerne hier ein. Genau. Und zur 100. Episode übernächstes Wochenende gibt es auf jeden Fall ein kleines Whisky-Verköstigungsfest mit Christoph. Vielleicht trinkt ja Christoph dann beim Hören des Podcasts auch einen Schluck und mal gucken, ob wir den gemeinsamen Riecher, Schmecker haben, die gemeinsame Zunge herauszufinden, wonach dieser Whisky denn dann schmeckt. Eigentlich könnte ich auch mal so eine Live-Episode machen, oder? Not Safe for Work zum Beispiel, die mit Tim Pritlove und Holger Klein, die machen immer so Live-Podcasting. Habe ich noch nie gemacht. Weiß ich gar nicht genau, wie das geht. Vielleicht, das wäre ja was, wenn man dann gemeinsam quasi live gemeinsam Whisky verköstigt und sich darüber per Chat vielleicht unterhält, wie das denn nun schmeckt. Na, das ist vielleicht mehr so ein Zukunftsthema. Ich weiß nicht, ob ich das zum übernächsten Wochenende schaffe, so ein Live-Podcasting aufzusetzen. Ich bin ja ein bisschen technisch versiert, vielleicht schaffe ich das. Gut, ich habe noch zwei Themen, aber kurze Themen auf meinem Zettel stehen, und zwar Thema iTunes Store. Da gab es ja auch was zu feiern. Ich habe mich riesig gefreut, dass so viele Leute meinen Podcast runtergeladen haben, dass ich in den Top 10 war. Ich hatte es schon erwähnt, dass ich mich darüber ganz doll freuen würde, und ich war auch schon mal ganz kurz drin. Ich hatte aber vergessen, einen Screenshot zu machen, und dann war ich da wieder raus. Also diese diese Charts auf der iTunes Store-Seite, also in iTunes drin, die werden so schnell aktualisiert, das sind irgendwie so Live-Charts, habe ich den Eindruck, dass ich ja, das halt verpasst hatte und dann war ich wieder raus aus den Top 10. Gestern oder vorgestern war ich wieder drin, ich weiß es gar nicht mehr so genau, vorgestern glaube ich, und habe ich schnell einen Screenshot gemacht und den natürlich auch gleich auf Facebook hochgeladen. Und ja, das ist einfach geil, da in den Top 10 zu sein. Aus dem einzigen Grund, ja, nein, es gibt natürlich zwei Gründe. Einmal bin ich natürlich stolz. So, ich kann meinen Namen und den Namen meines Produkts, dieses Podcasts, irgendwie da sehen. Und zwar nicht nur auf der Podcast-Seite, sondern auch auf der iTunes Store Startseite. Also man öffnet iTunes, klickt links auf iTunes Store und direkt auf der Seite, zwar ganz unten rechts, aber immerhin direkt auf der Seite, man muss nicht weiter klicken, steht halt dann mein Name, das fühlt sich gut an. Man steht im Rampenlicht. Ihr wisst ja, ich bin der Rampensau, ich stehe da gern. Und das fühlte sich toll an, vielen, vielen Dank dafür. Und das Zweite, was mich daran so freut, ist, durch die größere Sichtbarkeit kommen natürlich viele neue Leute dazu. Also seitdem ich da im iTunes Store auch angeteasert werde, ist die Anzahl der Abonnenten und auch der Downloads halt groß nach oben gegangen. Und das freut mich vor allem deshalb, weil ich dadurch auch noch viel mehr Feedback bekomme. Also die Leute, die mir schreiben, direkt oder in Facebook oder eben auch im iTunes Store, das werden immer mehr. Und das ist ganz, ganz toll. Und davon lebt das Ganze, weil wenn ich kein Feedback bekommen würde, dann würde ich es auch nicht machen. Also dann wäre der ganze Podcast schnell weg. Weil wenn mir niemand sagt, was ihm gefällt oder was ihm daran nicht gefällt, dann habe ich das Gefühl, ich rede hier tatsächlich ins Leere, in dieses Mikrofon rein und niemand hört es oder niemand interessiert es. Ja, deswegen ist das Feedback so wichtig und je mehr Hörer man hat, desto mehr Feedback kriegt man natürlich auch. Und das ist einfach toll. Und dass das natürlich, also dass es alles oder das meiste davon positives Feedback ist, hilft natürlich auch, weil das freut mich erst recht. Aber wenn dann Kritik kommt und Anmerkungen, dann hilft das natürlich noch mal mehr, weil ich dann quasi noch was weiß, was ich verbessern kann oder worauf ich achten muss. Deswegen fand ich diesen, ja, es ist so ein Zwiespalt zwischen den Rezensenten. Einige finden meine Ams total gut, weil ich immer Am sage und das dadurch hört man halt, dass es kein professioneller Podcast ist und dass da nichts zusammengeschnitten ist, sondern es ist alles live, alles ganz persönlich. Das ist, ja, so wie ich hier halt sitze auf meinem Sofa und euch was erzählen. Und andere finden die Ams halt doof, weil sie lieber was Professionelleres hören würden und die Ams wecken sie immer auf oder keine Ahnung was. Ja, das ist halt so. Ich bin so, wie ich bin. Ich versuche tatsächlich weniger Am zu sagen. Also ich arbeite da an mir. Ich hoffe, dass es nicht zu künstlich wirkt. Es ist aber nun mal so, dass man muss halt auch mal an sich arbeiten. Wenn man immer gleich bleibt, dann ist das auch lange. Und jetzt komme ich wieder zu diesem elementaren Zerwürfnis des Seins. Weil das war ja ein Thema, was sich der Daniel mal gewünscht hat, was ich behandeln soll. Ich glaube, das ist ein Thema, das wird immer wieder mal aufpoppen und irgendwann werde ich mal in einem Interview mich ganz lange darüber unterhalten. Das Thema, man ist immer ein bisschen unzufrieden mit sich oder will sich quasi verändern. Aber andererseits will man ja auch gleich bleiben. Also ich hoffe, dass ich auch ein bisschen was an Konstanz liefern kann und Kontinuität, damit dieses Produkt nicht jedes Mal anders ist, wenn ihr es auspackt. Also damit es sich nicht jedes Mal anders anhört, wenn ihr diesen Podcast runterladet. Deswegen, also das Format bleibt auf jeden Fall immer gleich, dass ich halt erst was erzähle und hinterher was vorlese. Aber ja, ein bisschen muss ich trotzdem an mir arbeiten. Und auch den Podcast verändern. Das muss ja auch leben. Die Handtasche muss leben. Lebe. Nee, wie war das? Ach, ich kenne das nicht so genau. Aber dieser Typ da aus der Fernsehserie mit den Models, der hat doch mal gesagt, die Handtasche muss leben. Genau, der Podcast muss auch leben. Es muss sich immer mal was verändern. Ja. Was sich im Moment verändert ist, ich möchte gerne mehr Gespräche führen, Interviews, wie auch immer. Und letzte Woche hatte ich ja den Kastenfisch Marco hier im Podcast. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und Marco war zum Glück gleich bereit, das dann auch irgendwann wieder zu machen. Also wir werden uns sicherlich so in einem Monat oder wann auch immer, oder in zwei Monaten, je nachdem, wieder verabreden und uns nochmal unterhalten. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich bin natürlich auch offen für andere Leute, die hier mal mit mir klönen wollen. Ich werde allerdings wahrscheinlich zur Bedingung machen, dass die Leute, die hier mitmachen im Einschlafen-Podcast, dann auch mal was vorlesen. Und das kann man ja vielleicht vorher üben. Wenn man das vorher weiß, dass man was vorlesen muss, ist es vielleicht einfacher. Den Marco hatte ich so ein bisschen damit übertölpelt, dass ich erst irgendwie 10 Minuten, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich ihm gesagt, übrigens, ich würde mich freuen, wenn du auch was vorliest. Wusste er vorher nicht und deswegen war er dann irgendwie überrascht und hat gesagt, nee, kann nicht so gut vorlesen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, er kann bestimmt schön vorlesen mit seiner Stimme. Mal gucken, ob ich ihn dazu kriege, dass er auch nochmal was vorliest. Ich werde ihn darauf vorbereiten, ihm die Textstelle sagen. Und ja, Marco, bereite dich schon mal vor. Genau. An dieser Stelle also alle nochmal vielen, vielen Dank für alle Leute, die im iTunes Store Rezensionen hinterlassen, entweder nur mit Sternchen oder noch besser mit Text. Vielen Dank auch an alle, die beim Kastenfisch eine Rezension hinterlassen haben. Das fand ich ganz lustig, dass da jetzt mal steht, Tobi hat recht. Bin über Tobi hierher gekommen. Ja, klasse. Finde ich sehr lustig. Und der Marco freut sich auch. Eine bestimmte Rezension im iTunes Store wollte ich jetzt aber nochmal erwähnen, weil die so lieb war, mir tatsächlich noch Kritik dazulassen, konstruktive Kritik. Und zwar von Jenny. Und zwar hat sie gesagt, dass einige Themen ihr so ein bisschen langweilig sind, so St. Pauli zum Beispiel, weil ich relativ viel über St. Pauli spreche und ist mir klar, wenn man sich nicht für Fußball oder schon gar nicht für St. Pauli interessiert, dann betrifft einen das nicht so. Es betrifft mich aber. Das ist mein Podcast, ich kann dir erzählen, was ich will. Nee, es ist halt, ich hoffe, dass ich das Thema dahinter auch immer so ein bisschen erklären kann. Also was ist das, was mich an St. Pauli bzw. am Fußball begeistert und was kann man davon vielleicht auch auf andere Themen übertragen? Und ich werde gleich nochmal wieder über St. Pauli sprechen. Der Übersteiger, aus dem ich vorlese, das ist ja ein St. Pauli-Fan-Magazin und die ganze Fankultur und der Umgang der Fans miteinander und auch mit anderen Fans. Das ist ein Thema, das kann man auch auf andere Situationen übertragen. Da geht es um Toleranz, da geht es um Respekt, da geht es um, wie geht man überhaupt mit anderen Menschen um. Und vielleicht kann man mein ganzes St. Pauli-Gelaber auch immer auf andere Themen übertragen. Insofern, ja gut, manchmal treffe ich nicht die Themen, die euch bewegen, aber mich bewegt es und vielleicht kann ich euch ein bisschen nahebringen, warum es mich bewegt und vielleicht könnt ihr dann trotzdem irgendwas damit anfangen. Und das andere, was du, liebe Jenny, angemerkt hattest, war das Thema Dicksein, dass ich mir das hätte sparen sollen, weil das ein aufwühlendes Thema ist. Verstehe ich. Das ist Feedback, das ja, nehme ich an. Das war mir auch bewusst, als ich das angesprochen habe und ich hatte auch in der Episode da drauf schon reagiert. Ich weiß, dass es ein heikles Thema ist, weil es Menschen gibt, für die das ein Problem ist, Gewicht. Für viele Menschen ist es auch ein größeres Problem als für mich. Ich habe ja auch nach BMI habe ich Übergewicht und wenn ich so vorm Spiegel stehe morgens, denke ich auch, oh, das, der Rettungsring da, der könnte mal weg. Aber es belastet mich nicht so sehr. Ich weiß aber, dass es Menschen gibt, die das belastet und die auch nicht aus eigenem Antrieb da was dran ändern können, weil es vielleicht gesundheitlich bedingt ist oder genetisch bedingt ist oder sonst wie was. Das tut mir leid, ich wollte da niemandem zu nahe treten. Aber auch da gilt wieder, das ist vielleicht auch das Thema hinter dem Thema, was mich da bewegt hat, das zu sagen. Nämlich Verantwortung bedeutet jetzt dann nicht irgendwie, man hätte eine Verantwortung dann abzunehmen und gesund zu leben, sondern einfach nur der Gedanke, was kann man, wie kann man an sich arbeiten und sich verändern, wenn man es nicht aus eigenem Antrieb schafft. Und das bezog sich bei, das Beispiel zu dem Thema ist halt bei mir das Thema Übergewicht, weil ich weiß, dass ich was an meinem Übergewicht tun sollte, um gesünder zu leben, also tun könnte zumindest. Ich werde jetzt nicht irgendwie, also ich habe nicht so viel Übergewicht, dass das schon irgendwie einen Herzinfarktrisiko erhöhen würde oder so. Aber trotzdem, man denkt ja schon, dass es irgendwie gesünder wäre, kein Übergewicht zu haben. Aber aus eigenem Antrieb schaffe ich das nicht. Ich habe es öfter schon probiert, irgendwie abends weniger Chips in mich reinstopfen oder weniger Bier zu trinken. Also nicht, dass ich jetzt ein Alkoholiker wäre, aber ich trinke halt schon ganz gerne mal ein Bier abends oder zwei. Bei der Bandprobe auch mal drei. Und das ist halt irgendwie alles überflüssige Kalorien. Alkohol hat sehr viel Kalorien und Chips hat erst recht Kalorien und abends mit Kohlenhydraten und so weiter und so fort. Aber aus eigenem Antrieb, ja, das ist so, ach nee, ich kann es ja selber entscheiden. Und deswegen war halt der Gedanke bei dem Thema, ich habe auch eine Verantwortung gegenüber meinen Mitmenschen. Und das ist natürlich, je nachdem, wie weit man da geht, ist das irgendwie abnehmend natürlich. Also mir selbst gegenüber habe ich die größte Verantwortung, weil es halt mein Leben ist. Meiner Familie gegenüber aber auch. Also meine Kinder, die brauchen mich. Und meine Frau braucht mich auch, hoffe ich. Und da will ich natürlich dieser Verantwortung gerecht werden, möglichst gesund leben. Und das ist für mich dann leichter, ein Ziel abzunehmen, irgendwie zu verfolgen, als wenn ich es nur ich selber habe. Man kann den Kreis auch noch weiternehmen. Also ich habe da auch meinen Freunden gegenüber eine Verantwortung, weil da spiele ich mit denen in einer Band und wenn ich da nicht auf meine Gesundheit achte, dann können wir vielleicht nicht so viele Auftritte spielen, wie wir es gerne würden, oder ich kann nicht so oft zu einer Bandprobe kommen oder was auch immer. Ist zum Glück noch nicht so, aber ja, wer weiß schon, wie es wäre, wenn ich noch weniger auf meine Gesundheit achte. Auch meiner Firma gegenüber habe ich da eine Verantwortung. Das ist, glaube ich, also es ist mir persönlich noch, es spielt eine geringere Rolle, aber trotzdem habe ich da Verantwortung, weil wir haben einen Arbeitsvertrag, die Firma und ich, und den kann ich nur dann gut erfüllen, wenn ich auch gesund bin. Also achte ich ein bisschen drauf. Dann kann man auch, wenn man will, kann man den Rahmen auch noch weiter spannen. Die Firma, für die ich arbeite, die ist jetzt seit kurzem oder seit, ja, das ist nächste Woche, im TechDAX. Also wir sind ja ein börsennotiertes Unternehmen, Xing. Und die Aktie ist so erfolgreich, dass sie in den TechDAX aufgenommen worden ist. Also so ein Index, der die erfolgreichsten Aktien im Bereich Technologie zusammenfasst. Und das ist natürlich dann auch für die ganze Wirtschaft des Landes quasi relevant, ob ich gesund bin oder nicht. Ja, genau. Es hat da einen relativ geringen Einfluss drauf. Es wird immer weniger Verantwortung, die ich da direkt habe. Aber man kann das ja so sehen. Und wenn das ein Antrieb für mich ist, meine Ziele, die ich haben möchte, zu verfolgen, ja, warum denn nicht? Dann nehme ich mir das als Ziel, um den TechDAX zu schützen. Gehe ich die Treppe, statt den Fahrstuhl zu nehmen, weil das hilft meiner Gesundheit. Also ist völlig absurd, ne? Irgendwie. Aber wenn mich das dazu bewegt, das ist mindestens genau, also dieser Grund, die Treppe zu nehmen, ist mindestens genauso gut, wie Punkte bei Fitocracy zu kriegen. Also ich mache ja bei dieser Online-Community für Fitness mit fitocracy.com und da kriegt man halt Punkte für alles, was man tut. Und ja, wenn man das als Antrieb nehmen kann, ja, warum denn dann nicht den TechDAX? Es ist beides völlig absurd. Aber wenn es mir hilft, das zu tun, was ich eigentlich sowieso tun will, dann ja, warum denn nicht? So, und das war halt der Gedanke hinter dem Gedanken. Ich will auf gar keinen Fall irgendwen in Grübeleien stürzen, während ihr einschlaft, dass irgendwie Übergewicht irgendwie ein Problem wäre oder dass ich Leute irgendwie nicht verstehen würde, die sich nicht darum kümmern und für die das kein Problem ist. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist nicht das, was ich möchte. Also wenn euch ein Thema, was ich anspreche, aufregt oder auffühlt und euch das stört, wie ich über etwas spreche, dann bitte, bitte schreibt mir und sagt mir das. Vielleicht kann ich dann, wenn ich es nochmal erkläre, euch da dieses Aufgewühltsein nehmen. Vielleicht kann ich es auch verschlimmern. Dann lasse ich es halt einfach bleiben, darüber zu sprechen. Also wenn es wenn ihr mir das schreibt, dass das irgendwie echt blöd ist, was ich hier erzähle. Das ist genau das Feedback, worüber ich mich freue, weil ich mich dadurch verbessern kann. Ja. Gut. Das war übrigens Episode 92, wo ich über Dicksein gesprochen habe, falls das nochmal jemand hören will. Oder 91? Ich habe hier 92 aufgeschrieben. Aber es waren ja zwei Episoden. In Episode 90, und da ist jetzt mal wieder der Themenschwenk zu einem anderen Thema. Ich sage schon wieder viel zu lang, oder? Na egal, ihr freut euch ja über lange Episoden. Da ging es um das Thema St. Pauli und wie Fans untereinander miteinander umgehen. Und da habe ich den Übersteiger zitiert mit dem Editorial quasi, wo es darum ging, Montagsspiele, ob Montagsspiele jetzt gut sind oder nicht, beziehungsweise die Aussage der meisten St. Pauli-Fans ist da ganz klar, wenn Fußballspiele am Montagabend ausgetragen werden, dann ist das voll doof, weil das nur der Fall ist, damit das Marketing besser läuft, damit man es besser verkaufen kann, wenn nämlich alle Fußballspiele gleichzeitig stattfinden, am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr, dann kann man im Fernsehen immer nur eins gleichzeitig zeigen und wenn die zeitversetzt stattfinden, die Spiele, dann kann man quasi mehr Live-Spiele zeigen. Und das Montagsabendspiel, das ist halt in der zweiten Liga, eines, was von DSF, beziehungsweise jetzt Sport 1, übertragen wird. Das sind jetzt auch schon 2 Jahre lang Sport 1, oder? Anderthalb? Keine Ahnung. Und das ist das einzige, glaube ich, also zumindest das einzige regelmäßige Spiel, was live übertragen wird im kostenlosen deutschen Fernsehen aus der zweiten Liga. In der ersten Liga gibt es das gar nicht, in der zweiten Liga gibt es nur das. Und ich weiß gar nicht, ob es in der dritten Liga sowas überhaupt gibt. Ja, da gibt es manchmal oft den Regionalsender sowas, ne? Nord 3 gab es letztens irgendwie Preußen-Münster gegen weiß ich nicht mehr. Osnabrück, glaube ich. Genau, das Spiel, wo es hinterher so Ausschreitungen gab. Wobei die Ausschreitungen wurden dann, glaube ich, nicht im Fernsehen gezeigt. Ja, auch eine schreckliche Geschichte. So, und die meisten Fans sind also dagegen, dass das stattfindet. Und ich bin halt einer der wenigen Fans, die das sagen, dass sie Montagsspiele gut finden. Ich glaube, dass es sehr viele Fans gibt, die Montagsspiele gut finden, weil das halt für viele Fans überhaupt die Möglichkeit eröffnet, mal so ein Spiel live im Fernsehen zu sehen, weil sie halt weder ein Bezahlfernsehen-Abo haben, noch die Möglichkeit haben, dann abends live ins oder auch am Wochenende live ins Stadion zu gehen. Das stößt bei vielen Fans von diesen Leuten, die halt sagen, Montagsspiele sind scheiße, stößt das übel auf, dass da halt ein anderer Fan sagt, Montagsspiele sind toll, weil das ist irgendwie so, wieso sabotierst du unsere Sabotage oder unseren Protest? Warum bist du nicht auf unserer Seite? Und der Protest ist ja auch so gestaltet, dass da mit sehr harten Worten geredet wird, also Sport 1 ist scheiße, wird gesagt. Und was mich halt besonders aufgeregt hatte an dem Editorial dieser Zeitschrift, des Übersteigers, war, dass da halt ganz überspitzt dargestellt worden ist, dass Fans, die ins Stadion gehen und gegen Montagsspiele sind, die besseren Fans sind als die, die vor dem Fernseher sitzen und Chips in sich reinstopfen. Ja, und hier beziehen sich die Chips nicht auf das Übergewicht, sondern auf die, auf das, was man halt vom Fernseher macht. Trotzdem wurde hier gesagt, verreckt an euren Chipsen. Ja, das hat mich echt geärgert, weil das ist nicht der Umgang. Ich rutsche immer weiter runter. So, das ist nicht der Umgang, den ich mir wünsche. Schon gar nicht mit Leuten außerhalb eines Kreises, einer P-Group, aber auch doch erst recht nicht innerhalb eines Kreises. Und darüber habe ich mich beschwert. Und die Beschwerde ist angekommen beim Übersteiger. Und dann hat derjenige, der unter dem Namen der Übersteiger twittert, Mike, der ist in der Zeitschrift heißt er immer Frodo, glaube ich, oder im Blog heißt er Frodo. Ich weiß gar nicht, wie er seine Zeitungsartikel da schreibt. Der hat mich dann halt angeschrieben und gesagt, hier lass uns, nee, Frodo heißt er auch in der Zeitschrift. Lass uns doch mal irgendwie in Ruhe drüber reden. Dann können wir es vielleicht klären. Und er hat mir dann halt gesagt, also wir haben uns am Dienstag zum Mittagessen getroffen. Und das war sehr nett. Mike ist ein super netter Kerl und wir sind auch in einer ähnlichen Lebenssituation. Also er hat auch ein Kind, kleineres, also sein Kind ist so ähnlich, ja, eigentlich genauso alt wie meine kleine Tochter. Ich habe halt noch eine ältere dazu und wir haben auch beide Sitzplätze zum Beispiel. Das verbindet uns auch und ja, was uns halt nicht verbindet, ist die Frage, wie geht man mit so einem Konflikt um? Und glücklicherweise gesteht er mir meine Meinung zu und finde es auch nicht schlimm, dass ich meine Meinung so laut sage. Ja, das ist auch das Mindeste, was ich erwarte. Aber er teilt meine Meinung halt nicht im geringsten und bleibt bei der Hypothese, bei der These, bei der wie sagt man, bei dem Postulat, dass Fans im Stadion wertvoller sind als Fans, die nicht im Stadion sind. Ja, das finde ich nicht gut. Also da sind wir quasi ohne zusammenzukommen auseinandergegangen, was ich prinzipiell nicht schlimm finde. Aber wir haben uns vernünftig darüber ausgetauscht und er hat mir quasi auch ein bisschen von meiner Aufregung genommen, dass ich da irgendwie jetzt angegriffen werde, weil er eben meinte, nein, ich persönlich sei eben gar nicht gemeint gewesen, weil ich bin ja offensichtlich ein Fan, der auch gerne im Stadion ist. Ich freue mich zum Beispiel über Montagsabendspiele, weil die für mich viel besser sind, um ins Stadion zu gehen. Ich kann ja direkt nach der Arbeit ins Stadion gehen. Ich muss da nicht extra nach Hamburg reinreisen. Ich wohne ja ein bisschen außerhalb und so. Ich freue mich, also das nächste Heimspiel ist ein Freitagsabendspiel. Ja, da kann ich auch, das ist zwar schon 18 Uhr, aber dann mache ich halt irgendwie eine halbe Stunde früher Schluss und kann auch direkt nach der Arbeit dahin. Das finde ich super. Aber für Auswärtsfans, also für die Leute, die dann nach Hamburg kommen müssten, um die Gastmannschaft zu unterstützen, ist das natürlich deutlich schlechter und das sehe ich auch ein. Ja, was mir dann aufgefallen ist, quasi als Quintessenz, ist, also wir sind uns in dem Thema nicht näher gekommen. Also meine Ansicht ist halt, alle Fans sind was wert. Das ist ja irgendwie, steht es im Grundgesetz. Also alle Menschen sind gleich viel wert. Jeder Mensch ist Menschenrecht eigentlich, ne? Und für Fans sollte es auch gelten. Also warum ist ein Fan im Stadion mehr wert als einer, der nicht ins Stadion gehen kann? Seine These, sein Argument ist halt, wenn im Stadion keine Fans wären, dann wäre halt Fußball nicht das gleiche. Stimmt, natürlich ist das so. Also ein Stadion ohne Fans und Geisterspiel ist natürlich ätzend und macht keinen Spaß und macht auch den Leuten am Fernseher dann keinen Spaß. Zwar könnte der Fernsehsender so wie bei so einer Sitcom irgendwie Lacher immer oder Jubel dann eben einblenden, aber das ist natürlich totaler Quatsch. Das lebt natürlich davon, dass da wirklich was brodelt im Stadion. Und die Situation im Stadion ist natürlich auch total super, wenn da irgendwie, wie jetzt im letzten Heimspiel gegen 1860 München, zuerst die Gastmannschaft irgendwie zwei Tore schießt, beziehungsweise ein Tor per Elfmeter schießt und eins quasi durch, also ein Eigentor erzwingt oder erwirkt. Sehr unglückliches Eigentor. Und dann aber innerhalb von wenigen Minuten das Spiel komplett gedreht wird und St. Pauli irgendwie vier Tore schießt. Das muss man erleben, das ist toll. Also ich kann jedem Fan und auch jedem Nicht-Fan, Fußballfan empfehlen, ins Stadion zu gehen, einfach nur um das mal zu erleben, wie so ein Stadion quasi, also wie die Stimmung in so einem Stadion brodelt und kocht, also wie sich das anfühlt, Teil eines solchen Mobs zu sein. Das ist Wahnsinn. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich das erste Mal im Millerntor-Stadion war. Es muss so um die Jahrtausendwende gewesen sein oder kurz vorher. Und ich weiß nicht mal mehr, gegen wen das ging. Ich weiß, dass es irgendwie zweite Liga war. Das war vor dem Aufstieg auf jeden Fall. 2001. Also davor, ich weiß nicht, 99, 2000, ich weiß nicht. Zumindest kann ich mich noch jetzt daran erinnern, wie sich das angefühlt hat, als die Gastmannschaft in Führung gegangen ist. Weil ich saß auf der Gegengerade, auf den teuren Plätzen meines Kumpels Gavin, der da Dauerkarten hat und der mich da mal mitgenommen hat. Das war mein erstes Spiel im Stadion seit langer Zeit. Ich war als Kind mal mit meinem großen Bruder Florian und meinem Vater im Stadion. Das war allerdings nicht das Millerntor, sondern wir waren immer im Weserstadion. Mein Bruder war und ist Werder Bremen-Fan. Da sind wir dann natürlich hin. Das weiß ich auch noch da. Das war Werder Bremen gegen Mönchengladbach und Bremen hat irgendwie 5:2 gewonnen, noch mit einem L. Und der Torwart damals hat auch noch einen Elfmeter gehalten und so. Das war auch aufregend. Nee, aber also beim ersten Spiel am Millerntor als Erwachsener, da hat halt die Gastmannschaft ein Tor geschossen und ich war nicht darauf vorbereitet, wie sich das anfühlt, wenn das Stadion auf einmal still ist. Also vorher war halt Party und Jubel und Anfeuern und so und dann fiel das Tor und es war halt in dem Moment still. Ich war relativ weit weg von den Gästefans und die haben natürlich gejubelt, das hat man auch im Hintergrund gehört, aber alle um mich herum und die ganze Gegengerade war halt erstmal so, enttäuscht, still. Kann man sich vorstellen, aber man kann es nicht. Solche Sachen, die muss man erlebt haben, um das wirklich zu wissen, wie sich das anfühlt. Ja, gleich darauf, so nach dem Schock, nach dieser Enttäuschung und diesem Stillwerden, brandete dann so ein wieder aufbauender Jubel auf, dass halt, hey komm, wir feiern die Mannschaft jetzt an, jetzt erst recht und Leute, jetzt gebt mal richtig Gas. Ah, das ist geil, also sowas muss man mal spüren. Insofern, ja, ich dieses Argument, man braucht Fans im Stadion, absolut. Das nicht nur für die Fans im Stadion ist das toll, sondern auch für alle, die das schon mal erlebt haben. Und auch für die Authentizität der Übertragung. Ich bin ja auch ein großer Fan von dem AFM-Webradio. Das ist auch ein von Fan gemachter Live-Radio-Stream. Kann man am Netz hören, kann man auch per Telefon sich reinschalten, wo halt zwei Fans die Spiele von St. Pauli live kommentieren. Und die machen das ganz großartig. Die sind natürlich gefärbt und sind natürlich St. Pauli-Fans. Und freuen sich mehr, wenn St. Pauli gewinnt, als wenn der Gast gewinnt. Das heißt, für die Gästefans ist das vielleicht nicht so ein guter Tipp, aber ja, ich finde es einfach geil, weil da kommt die Stimmung. Die haben auch so Atmosphären, Mikrofone stehen. Da kommt die Stimmung richtig gut rüber, was da gerade so abgeht. Da wird natürlich auch Unzufriedenheit mit der Mannschaft wird da thematisiert. Das ist grandios. Aber, und ja, jetzt muss ich leider halt aber sagen, wenn die Fans im Stadion mehr wert sind als die, die am Fernseher sitzen oder eben nicht im Stadion sein können und es dann halt heißt, die im Stadion müssen bevorzugt werden und das bezieht sich in diesem Fall, in diesem Konflikt halt auf die Lage des Termins, also wann findet das Spiel statt und dass der Termin halt immer so gewählt werden muss, dass die maximale Anzahl der Fans irgendwie ins Stadion gehen kann. Und eben nicht die Interessen der Leute, die nicht im Stadion sind, sondern vom Fernseher das gucken wollen, ob jetzt Bezahlfernsehen oder freies Fernsehen, ist wurscht. Dann habe ich damit ein Problem, weil auch die Leute, die halt vom Fernseher sitzen oder halt das Spiel nur aus der Ferne verfolgen, haben einen Wert. Und ich weigere mich dazu sagen, wer jetzt mehr wert ist oder wer wichtiger ist oder wer eher berücksichtigt werden muss, weil keine von beiden Fraktionen kann man ignorieren und weglassen. Das ist doch klar. Ich meine, die Leute im Stadion kann man nicht weglassen, weil dann ist es nicht mehr das Gleiche. Fußball ist ein Live-Sport und das so eine Wiederholung sich anzugucken, ist eigentlich dann eher langweilig. Sei denn, es ist irgendwie redaktionell aufbereitet wie in einer Sportschau. Die Leute, die am Fernseher sitzen, die kann man eben auch nicht weglassen, weil dadurch, dass man das da vermarkten kann und nicht nur die Fernsehübertragungsrechte, sondern eben auch die Werbepartner, die halt Bandenwerbung schalten oder Trikotwerbung schalten oder so, die zahlen da einfach nicht mehr so viel Geld, es kommt einfach nicht mehr so viel Geld in die Kasse. Allein von den Eintrittsgeldern im Stadion kann man so einen Fußballverein eben nicht in dem Maße finanzieren, wie Profifußball nun mal stattfindet. Glaube ich nicht. Ehrlich gesagt, ich kenne die Zahlen nicht so ganz genau, aber kann es mir nicht vorstellen, dass man tatsächlich so professionell arbeiten kann und so ein interessantes Erlebnis auch für die Leute im Stadion gestalten kann, wenn man eben nicht so viel Geld in der Hand hat. Und das Geld kommt halt zu einem bestimmt nicht zu verachtenden Teil über Marketing, Werbungseinnahmen, Fernsehübertragungsrechte, Verkauf und so weiter und so fort. Ja, oder allein durch die Teilnahme an sowas wie Pokalspielen. Da kriegt man ja pro Runde, kriegt man da irgendwie Geld von dem DFB. Und das Geld könnte der DFB auch nicht ausgeben, wenn nicht diese Werbeeinnahmen wären. Deswegen, also ich kann mich da einfach nicht drauf einlassen zu sagen, dass Fans vom Fernseher weniger wert sind als die im Stadion. Sind beide viel wert. Und ohne beide, also ohne jeweils eine Fraktion davon, geht es nicht. Ja, ganz viel Fußballthemen, aber es ist eben nicht nur Fußball, sondern es ist eben im übertragenen Sinne die Frage, wie wollen wir miteinander umgehen? Wann kann man mal Aussagen auch überspitzt machen, ohne jemanden zu verletzen? Ich habe mich verletzt gefühlt, auch wenn ich, ne, wie Mike mir versichert hat, nicht persönlich gemeint war, weil ich bin ein Fan, der auch gerne ins Stadion geht und manchmal halt nicht kann und auch einer, der sich intensiv mit der Materie auseinandersetzt. Geschenkt, ich bin nicht gemeint gewesen mit verreckt an euren Chipsen. Aber ich finde es auch doof, wenn andere gemeint sind. Ich finde auch das Rumhacken auf Modefans finde ich doof. Das muss man nicht tun. Man kann auch anders mit solchen Fans umgehen. Klar finde ich es albern, wenn Leute ins Stadion gehen und sich für die tollsten Fans der Welt halten, aber nicht mal wissen, wie der Torwart heißt. Geschweige denn wissen, wo unser Torwart vorher gespielt hat und dass das zufällig gerade die Gastmannschaft auf dem Platz ist. Oder warum ein Meckle irgendwie ihm um den Hals springt oder ne? Also was das alles, also klar, gibt es Fans, die da nicht so einen tiefen Einblick haben, sich irgendwie auch nicht wirklich drum kümmern oder sich gar nicht dafür interessieren und trotzdem so tun, als wären sie die Hardcore-Fans. Das ist albern, aber muss man solchen Fans gegenübertreten und sie schlecht machen und sie als weniger wertvoll darstellen? Oder könnte man nicht irgendwie solche Fans besser integrieren und sie an die Hand nehmen und sagen, hey, übrigens, der Schauner hat, also der Torwart heißt Schauner und er hat vorher bei 1860 gespielt. Das sind die anderen da auf dem Platz übrigens, falls du es noch nicht wusstest. Kann man ja auch machen. Und solche Fans einfach mehr integrieren. Sie versuchen, zu informierten Fans zu machen, die vielleicht dann auch noch besser mitgehen können im Stadion, denen das Ganze noch viel mehr bedeutet. Ich glaube schon, dass irgendwie Fans, die sich viel damit beschäftigen, was auch so rundherum abgeht im Verein, und auch mal sowas lesen wie so ein Fanzine von Übersteiger, was ich sehr gut finde, bis auf die teilweise Überspitzung, dass, ja, dass solche Fans, die informiert sind, eben auch im Stadion noch doller abgehen können oder die noch mehr davon haben, dass es sowas gibt wie das AFM-Webradio, was ich sehr, sehr schätze. Und die, ja, also das macht noch mehr Spaß. Aber solche Fans, die vielleicht noch keine Herzblut-Fans sind, dadurch auszugrenzen, dass man sie als Modefans abstempelt und sie weghaben will, weil die dann Karten wegnehmen oder bla bla bla. Das ist ein falscher Ansatz. Sondern man sollte sich über jeden Fan freuen, der da einsteigt und ihn versuchen, irgendwie noch mehr zu begeistern. Finde ich. Das ist so meine piecige Einstellung, wie man miteinander umgehen sollte. Und der Schwenk vom Fußball weg in die restliche Welt ist halt, ich finde, man sollte mit allen Menschen so piecig umgehen, in allen Themen. Leute als minderwertig oder schlechter darzustellen. Und das ist das, was mich halt auch so irritiert. St. Pauli lebt eigentlich davon, dass wir so piesig sind und irgendwie tolerant sind und Randgruppen nicht ausgrenzen und so weiter und so fort. Aber dann tun wir es eben doch auf so alberne Art und Weise wie Modefans ausgrenzen oder Fernsehfans ausgrenzen. Das irritiert mich. Und ich würde mich freuen, wenn das wie St. Pauli-Fans gegenüber Homosexuellen eben nicht ausgrenzend agieren, sondern ganz klar sagen, diese Ausgrenzung ist für einen Arsch und wer Homosexuelle ausgrenzt, ist ein Arsch. Oder auch ja, Neonazis, also Neonazis haben halt im Stadion nichts versucht zu suchen und sind sowieso irgendwie bescheuert. Das finde ich alles gut. Das ist die Art und Weise, wie ich gerne möchte, dass man miteinander umgeht. Halt eben respektvoll. Und ja, klar, man muss sich eben auch, also das war auch ein Thema mit Mike, also wenn ich so ein PC bin und wie würde ich denn gegenüber Leuten reagieren, die im Stadion irgendwie mit einem Hitlergruß dastehen? Klar muss man gegen solche Leute vorgehen und da geht es dann natürlich nicht immer um Toleranz und ja, macht mal, um Himmels Willen, sondern da muss man aufstehen und sagen, so geht's nicht. Und wenn dann die Polizei sagt, oh, habe ich nicht gesehen und wollte ich nicht sehen, dann muss man auch die Polizei da zurechtweisen und sagen, nee, so geht's nicht. Die haben sich rechtswidrig verhalten und müssen bestraft werden. Das ist leichter gesagt als getan, selbstverständlich. Wenn man in der Situation ist, dann helfen meine piecigen Reden hier auch nichts. Aber ja, das ist natürlich auf jeden Fall eine schwierige Situation. Und so sehr ich dafür bin, solchen Leuten keinen Raum zu lassen, bin ich dagegen, solche Leute mit körperlicher Gewalt zu bekämpfen. Wenn die natürlich dann körperliche Gewalt anwenden, ja, weiß ich auch nicht. Also wie man dann noch überhaupt rational irgendwas argumentieren kann, sondern dann ist es halt komplett eskaliert und dann helfen jegliche rationalen Gründe und Argumentationen nicht mehr weiter. Vielleicht übrigens ist mein Reden, also Mike hatte noch was Interessantes gesagt, und zwar es ist wichtig, dass man immer wieder sagt, nein, so nicht. Jetzt zum Beispiel in Bezug auf Neonazis einfach, damit es nicht ungesagt bleibt. Das stimmt auch. Man muss aufstehen und sagen, nein, so nicht. Ja, das kann man ja irgendwie dann vergleichen mit dem, was die Weiße Rose damals im Dritten Reich gemacht hat zum Beispiel. Übrigens, das Buch Die Welle fällt mir gerade ein, weil ich halte hier die ganze Zeit schon den Übersteiger in der Hand und der Artikel, den ich gleich vorlese, der heißt Welle oder Dreieck. Und da steht halt ganz groß Welle auf der ersten Seite. Das ist ja auch das Thema, die Welle. Kennt ihr das Buch Die Welle? Wenn nicht, dann lesen. Genauso gilt natürlich, man muss immer wieder laut sagen, nein, wir sind gegen Montagsspiele, damit es gehört wird und damit nicht auch noch ein Dienstags-, Mittwochs-, Donnerstags-Spiel eingeführt wird, wenn man dagegen ist. Und viele Leute sind dagegen und der Protest, also für mich geht er auch völlig in Ordnung, der Protest, die meisten im Stadion sind dagegen, ja, dann protestiert, blab, ist schon spät. Was, ich rede schon fast eine Stunde? Oh Gott, ich muss zum Punkt kommen. Ja, aber also wo ich halt das genauso sehe, ist, mir muss die Möglichkeit gegeben sein, also mir persönlich, dass ich auch aufstehe und sage, dieser Protest in der Form mit Angriffen auf andere Fans geht nicht in Ordnung. Und das geht zum Glück auch in Ordnung. Also ich werde da jetzt nicht eingeschränkt in meiner Form des Gegenprotestes. Und das finde ich gut. Und je öfter ich aufstehe und sage, sorry, aber so nicht, das ist zu, damit greift ihr andere Fans zu stark an, mit verreckt an euren Chipsen. Und das ist nicht die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen sollten. Je öfter ich das mache, gräbt sich das vielleicht auch so ein bisschen in die Fankultur ein. Und vielleicht erreiche ich so durch den steten Tropfen, der den Stein höhlt, auch ein bisschen anderen Umgang der Fans untereinander. Das wäre toll. Also das ging mir so hinterher dann durch den Kopf, ne? Dass irgendwie Mike gesagt hat, man muss das immer wieder sagen, man muss immer wieder aufstehen, auch wenn keine direkten Ergebnisse erkennbar sind. Vielleicht, wer weiß schon, was passiert wäre, wenn man nicht immer wieder aufsteht und Protest ausübt. Insofern ja, wer weiß, wie der Umgang zwischen den Fans eskaliert, wenn ich nicht immer wieder aufstehe und sage, ey, so übrigens nicht. Und es gibt auch Leute, die finden Montagsspiele gut und auch solche Fans haben eine Berechtigung, ihre Meinung zu sagen. Boah, heißes Thema, auch ein aufwühlendes Thema. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht komplett aufgewühlt, sondern ich hoffe, ihr schlaft alle schon längst und hört euch dieses Gesabbel nicht länger an. Wenn ihr noch nicht schlaft, dann lese ich euch jetzt was vor. Einen Artikel aus dem Übersteiger. Ich sag's nochmal, der Übersteiger ist ein Fanzine, gemacht von Fans des FC St. Pauli. Ich sehe gerade, der Untertitel des Übersteigers ist Gegengeraden Hetzblatt rund um den FC St. Pauli. Ja, ich liebe das mal so als augenzwinkernde Selbstironie. Da kann man natürlich, also wenn man diesen Untertitel liest, was ich offensichtlich gerade zum ersten Mal gemacht habe, dann kann man dieses Wir sind Fußball, verreckt ihr in euren Chipsen vielleicht auch noch eher als nicht ganz ernst gemeinte Überspitzung auffassen. Vielleicht muss man sich einfach nicht so aufregen. Ja, habe ich aber. Und so bin ich immerhin ins Gespräch gekommen mit Mike und das ist ein sehr netter Kontakt. Ich hoffe, wir gehen mal wieder zusammen essen, Mike. Genau, also aus diesem Magazin habe ich jetzt die Erlaubnis, euch vorzulesen. Und ich lese euch vor den Artikel Welle oder Dreieck. Sehr informativer Artikel, geschrieben von Mattes. Und es geht um die beiden Entwürfe. Wie ihr vielleicht wisst, wird das Stadion am Millerntor gerade renoviert, die Südtribüne und die Haupttribüne sind schon neu gebaut. Als nächstes ist die Gegengerade dran, also das Stück gegenüber der Haupttribüne. Und die Gerade, also die Seite des Stadions, wo auch die Neuausrichtung des Vereins in den Mitte der 80er Jahre angefangen hat. Also da haben sich halt die Fans getroffen, die halt ja anders waren als alle anderen Fans, die dann auch den Totenkopf ins Stadion gebracht haben, der dann zum Markenzeichen des Vereins geworden ist. Das war halt die Gegengerade. Da waren wir halt auch gegen Sachen. Sehr schön. Ich mag die Gegengerade total gerne. Ich habe jetzt Karten für die Nordkurve, aber allein aus dem Grund, weil es halt für die Gegengerade keine Karten gab. Weil ich die Nordkurve auch toll finde. Das ist irgendwie eine andere Stimmung da. Auch eine sehr schöne Stimmung. Tja. Also es soll eine neue Gegengerade gebaut werden. Und es sind jetzt zwei Entwürfe veröffentlicht worden. Und die beiden Entwürfe werden in diesem Artikel vorgestellt und besprochen. Der eine ist total abgefahren, der andere ist eher konservativ. Also, Augen zu. Ich nehme noch einen Schluck von meinem Tee, damit ich besser sprechen kann. Augen zu und zugehört. Welle oder Dreieck? Zwei Entwürfe für die neue Heimat-Gegengerade. Und übrigens der Anfang, also dieser fettgedruckte Vorspann, der passt auch ganz, ganz toll zu dem, was ich eben die ganze Zeit erzählt habe. Der erste Satz, passt auf. Dass 13.000 Fans des FC St. Pauli auf einer Wellenlänge sind, ist ungefähr so wahrscheinlich wie die deutsche Meisterschaft in 2 Jahren. 13.000 Fans, die auf einer Welle gemeinsam abgehen können, sind dagegen wahrscheinlicher. Das hängt davon ab, für welche Variante sich der Verein beim Neubau der Gegengerade entscheiden wird. Nachdem Südkurve und Haupttribüne standen, waren diese teilweise großer Kritik ausgesetzt. Die Pläne für die Gegengerade stehen daher nun besonders im Fokus der Fans. Vor einem Jahr entstanden 2 Entwürfe für die neue Gegengerade, die außerhalb der Öffentlichkeit in den Vereinsgremien diskutiert wurden und werden. Der Übersteiger präsentiert und vergleicht beide Entwürfe. Noch nichts entschieden. Das Wichtigste am Anfang, es sind Entwürfe. Noch ist keine Entscheidung gefallen, auch sind beide Planungen nicht final abgeschlossen. So sind Detailbetrachtungen noch gar nicht möglich und wir möchten euch daher die 2 unterschiedlichen Philosophien und Konzepte näher vorstellen. Wir hoffen, dass wir damit einen Diskurs anregen, der am Ende zu einem Neubau führt, von dem alle Besucherinnen und Besucher der Gegengerade begeistert sind. Die Planungen sind im Fluss und noch nicht abgeschlossen. Der Zeitplan sieht vor, dass wir Mitte September die jeweiligen Kostenplanungen vorliegen haben und Ende September sich der Verein für einen der beiden Entwürfe entscheidet. Der Zeitpunkt der Baurealisierung ist dann natürlich abhängig von der Finanzierung, berichtet Vereins- und Stadionbetriebs GmbH-Geschäftsführer Michael Meeske, dem Übersteiger. Einbindung von Fangremien. Als die Südkurve in die Höhe wuchs, haben Fans versucht, durch eine sogenannte Lenkungsgruppe Stadionbau in die Bauentscheidungen eingebunden zu werden. Doch damit flogen sie auf die Nase und stellten sich konsequenterweise selbst vom Platz. Fananliegen nahm der Verein nicht wirklich ernst und Entscheidungsvorlagen hielt er der Lenkungsgruppe vor. Sämtliche wichtige Weichenstellungen fanden ohne Fans statt. Die versuchte Einbindung scheiterte kläglich. Die Gegengerade ist der Ort, an dem das geboren wurde, was diese Fanszene heute ausmacht, der Kern und der Ursprung. Hier müssen wir aufpassen, sagten sich einige Fans und gründeten über den ständigen Fanausschuss wieder eine neue AG Stadionbau, die offen für alle Interessierten war und vom Präsidium akzeptiert und angenommen wurde, was Vizepräsident Gernot Stenger bestätigt. Wir treffen uns regelmäßig und tauschen Informationen aus. Das Präsidium berichtet über den Stand der Planung und die AG Stadionbau legt uns die Wünsche und Anliegen der Fans vor. Die beiden vorliegenden Entwürfe wurden auch der AG vorgestellt und erläutert. Bisher ist der Dialog äußerst konstruktiv und gewinnbringend verlaufen. Auch die Fanseite bewertet die bisherigen Gespräche überwiegend positiv. Unsere Anliegen werden zum großen Teil ernst genommen. Wir werden nicht als Bittsteller behandelt, aber dass wir auch in einigen Punkten grundlegend anderer Meinung sind, liegt in der Natur der Sache, so Sönke Goldbeck von der AG Stadionbau. 10.000 stehen, 3.000 sitzen. Die beiden Entwürfe kommen zum einen von der Helmich Unternehmensgruppe, die als Generalunternehmer für den Umbau des gesamten Stadions beauftragt wurde. Der zweite Entwurf ist ein Gemeinschaftsprojekt der Werkstatt 2, dem Architekten Lutz Herzog, OSD-Ingenieure und von Interpol Plus Minus, einem Non-Profit-Kreativlabor der Werbeagentur Nordpol aus Hamburg, die Anfang des Jahrtausends die Star-Club-Kampagne für den Verein konzipierte. Es war der Neubau der Haupttribüne. mit dem einzigartigen Doppellogenrang und der Vielzahl an Business-Seats, der einige Interpol-Mitarbeiter dazu antrieb, eine neue Gegengrade zu entwickeln. Sie sollte der Haupttribüne nicht nur räumlich, sondern auch architektonisch gegenüberstehen und auch die alten Eigenschaften des Millerntors erhalten. Viele Stehplätze, die nahe am Spielfeld sind. Der Verein gab beiden Planern die gleichen Vorgaben. Insgesamt 13.000 Fans müssen auf der neuen Gegengrade Platz finden, davon 10.000 Stehplätze und 3.000 Sitzplätze. Sehr unterschiedlich sind die Lösungen. Um so viele Personen unterzubringen, geht das Basismodell der Hellmich-Unternehmensgruppe vor allem weit nach hinten, aber auch in die Höhe. Interpol konzipierte dagegen eine Art Welle, auf der die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Hängerängen möglichst nah an das Spielfeld heranrücken. Auch wenn der oberste Rang schon hoch ist, bietet die Welle noch Luft nach oben bei der Zuschauerkapazität. Eine Steigerung der Plätze um 10% ist durchaus möglich. Das Basismodell dagegen ist mit den 13.000 Plätzen am Limit. Für den Neubau der Nordkurve ist die gegengerade Entscheidung übrigens nicht ausschlaggebend. Die neue Nordkurve plant der Verein unabhängig von der Umsetzung der Gegengrade weiterhin mit Steh- und Sitzplätzen sowohl für Heim- als auch für Gästefans. Hintereinander oder übereinander. Gemeinsam haben beide Varianten die freitragende Dachkonstruktion, die ohne sichteinschränkende Stützen auskommt. Waren im Basismodell von Hellmich anfangs noch 4 Stützen eingeplant, konnten auch diese mittlerweile entfernt werden. Auch die Statik ist bei beiden Entwürfen realisierbar und durch Machbarkeitsstudien bestätigt. Vom Spielfeld aus betrachtet fallen sofort die größten Unterschiede vom Basismodell und Welle ins Auge. Das Basismodell orientiert sich an einer klassischen Tribünenkonstruktion. Im unteren Bereich finden 9.934 stehende Fans Platz, dahinter über 3.000 Sitzende. Dafür geht der Bau weit nach hinten. Der Stehplatzrang geht einige Meter weiter nach oben als auf der vergleichbaren Südtribüne. Das gleiche gilt für die Sitzplätze und auch hier ist ein Vergleich zu der Südtribüne angebracht. Die letzte Reihe der Gegengrade Sitzplätze ist im Basismodell so weit von der Außenlinie des Spielfelds entfernt wie der hintere Bereich der Logen in der Südtribüne. Das sind über 46 Meter Entfernung zum Ball, wenn dieser an der Außenlinie der Gegengrade entlangrollt. Da diese Variante höher ist als die bestehenden Tribünen, ist das Dach der Gegengrade nach vorne geneigt, um eine einheitliche Dachkante des gesamten Stadions in 22 Metern Höhe zu erreichen. Vielschichtiger zeigt sich dagegen die Aufteilung in der Welle von Interpol OSD. Eine einheitliche Dachkantenhöhe für das gesamte Stadion ist nicht vorgesehen, denn die neue Gegengrade präsentiert sich in der Welle als solitär, der nur in den unteren Bereichen an Nord- und Südkurve anschließt. Mit 27,5 Metern liegt die vordere Dachkante auch mehr als 5 Meter über der Südkurve. Damit möchten die Planer die besondere Bedeutung dieses Stadionbereichs hervorheben. Der höchste Punkt liegt bei etwa 30 Metern. Auch in der Welle beginnt die Tribüne zunächst mit der klassischen Aufteilung. Im unteren Bereich finden sich 7.316 Stehplätze. Darüber sind 1.890 Sitzplätze. Die letzte Sitzplatzreihe hat bei der Welle als Bereich mit der größten Entfernung ein Abstand von 32 Metern zum Spielfeld, laut Stefan Nixdorf, dem Autor des Stadionatlas. Die perfekte Distanz. Auch sind das ca. 14 Meter weniger als im Vergleich zum Basismodell. Die weiteren Plätze sind auf Hängerängen unter dem Dach untergebracht. Insgesamt 4 dieser Ränge sind für die Welle eingeplant. Davon sind 3 reine Stehplatzbereiche. Die Hängeränge staffeln sich in die Höhe und rücken gleichzeitig wieder näher an das Spielfeld heran. Auf diese Weise entsteht die Analogie zu einer aufgetürmten Welle. Im tiefsten Hängerang, der nicht steiler ist als die oberen Ränge beim HSV oder bei den Bayern, sind derzeit noch 1.400 Sitzplätze geplant. Hier ließe sich durch einen Tausch der Steh- und Sitzplätze mit dem darüberliegenden Rang jedoch auch eine höhere Anzahl Stehplätze einrichten. Der dadurch entstehende Wechsel von Steh- und Sitzplätzen könnte durchaus ein Gewinn für die Stimmung im Stadion sein. In den beiden höchsten Hängerängen, für die es keinen baulichen Vergleich gibt, stehen 960 und 650 Fans. Gerade für die 650, die ganz oben unter dem Dach ihren Platz haben, wird der Stadionbesuch nicht nur ein besonderes Erlebnis, sondern auch eine Herausforderung. Für Menschen mit Höhenangst sind diese Plätze eher nicht geeignet. Immerhin liegt im obersten Rang die letzte Reihe in 26 Metern Höhe. Diese Ränge können dafür die gegengeraden Bereiche ergänzen, die momentan besonders nachgefragt sind. In der ehemaligen Singing Area und den heutigen Blöcken 1 und 2 ist der Platz besonders knapp. Die durchgehenden Stehplatzreihen in den oberen Hängerängen bieten den Komfort, den es derzeit im Block 1 gibt. Sie sind aber nicht nur an einer Ecke, sondern gehen einmal quer durch die Gegengerade und bieten damit eine Ergänzung zum Block 1 im unteren Sitzplatzbereich. Die Höhe verlangt aber auch besondere Sicherheitsmaßnahmen. So verfügen die Hängeränge an der Unterseite über Auffangvorrichtungen, die verhindern sollen, dass Gegenstände herunterfallen können. Ein positiver Effekt dieser Vorrichtung ist, dass Werbebanden an den Rängen keinen Platz finden. Welcome to the Hell. Die neue Gegengerade soll wieder ein Zentrum der Stimmung im Stadion sein und optisch als Wand Richtung Rasen wirken. Eine hohe und einheitliche Wand wie die Dortmunder Südtribüne werden wir am Millerntor nicht hinbekommen. Es sei denn, es gelingt, den Hamburger Dom nach Pinneberg auszulagern. Wir stoßen hier an Grenzen und das sind ganz konkret die Grundstücksgrenzen zum Heiligen Geistfeld. Das Basismodell ist hier eine bekannte und bewährte Konstruktion. Die Plätze steigen nach oben an. Es entsteht eine weitaus größere Fläche Richtung Spielfeld, als es momentan der Fall ist. Nur liegen die hinteren Plätze sehr weit weg vom Spielfeld. Die Welle ist dagegen stimmungs- und bautechnisch ein Experiment. Wie auf den Grafiken zu sehen ist, zu erkennen, wirkt sie optisch als hohe Wand Richtung Spielfeld, da sich die Hängeränge etwas überlappen. Eine durchaus einschüchternde Kulisse, die sich dort vor Auswärtsspielern aufbaut. Nun wollen Fans nicht nur gesehen werden, sondern hauptsächlich gehört werden. Ob der alte Gegengerade Roar wieder entsteht, hängt eher von den Besucherinnen und Besuchern des Stadionbereichs ab, als von der baulichen Konstruktion. Die Bauform bietet aber eine wesentliche Grundlage für die Stimmung. Bei dem Basismodell kann auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden. Für die Welle gibt es schlicht keine Vergleichsstadien. Da die Hängeränge die Tribüne auch unterteilen, sind einige skeptisch. Akustischer Support hat auch sehr viel mit sich sehen zu tun und ob bei der Welle der Millerntor Roar hinzubekommen ist, wage ich zu bezweifeln. So Aufsichtsratsmitglied Roger Hasenbein, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird. Tatsächlich ist die gegenseitige Sicht bei der Welle etwas schlechter. Jedoch ist ein akustischer Vorteil gegenüber dem Basismodell wahrscheinlich. Durch die Dachnähe der Hängeränge, die nach hinten offen gestaltet sind, ist es in der Welle wohl dank der besseren akustischen Wirkung einfacher, Gesänge weiterzutragen und anzustimmen. Draußen Fußball, drinnen Bier. Bei Spielen am Millerntor gibt es einen wichtigen Aspekt, den wir auch berücksichtigen. Die Getränkeversorgung und die Möglichkeiten, diese wieder wegzubringen. Grundsätzlich können sich die Besucherinnen und Besucher der Gegengerade auf jeden Fall auf eine verbesserte Infrastruktur freuen, egal welcher Entwurf am Ende das Rennen macht. Auch in diesem Bereich gibt es Gemeinsamkeiten, da der Verein einheitliche Anforderungen stellte. So bieten beide Entwürfe eine große Promenade auf der ersten Ebene. Im Basisentwurf dient diese der Versorgung der Stehplätze. Bei der Welle werden die unteren Stehplätze und ein Teil der darüber liegenden Sitzplätze über diese Ebene versorgt. Grundsätzlich gibt es ausreichend Kioske und auch die Toilettenanzahl liegt bei beiden Entwürfen über den Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung. Besonders im Bereich der Damentoiletten ist eine deutliche Entspannung der Situation zu erwarten. Die Promenade bietet bei beiden Entwürfen ausreichend Fläche, um das Bier auch dort bei einem Gespräch zu trinken. Eine Ebene darüber wird es schon kleiner und das bei beiden Planungen. Auf der zweiten Ebene befinden sich ebenfalls Kioske und Toiletten, jedoch in jeweils geringerer Anzahl als auf der Promenade im ersten Stock. Bei der Basisvariante von Helmich liegen die Versorgungspunkte der zweiten Ebene unter dem Sitzplatzbereich. Fans müssen also zunächst den gesamten Sitzplatzbereich nach unten durchlaufen und von dort nach innen unter die Tribüne gehen. Der Interpol-OSD-Entwurf sieht vor, dass die Kioske und Toiletten der zweiten Ebene am oberen Ende des Sitzplatzbereichs liegen. Hier können die Sitzplatzinhaber wählen, welche Ebene sie aufsuchen. Als kleines Extra bieten sich in der zweiten Ebene der Welle Kioske an, die zum Beispiel vom Fanladen genutzt werden können. Blätter, Blätter. Für den Nachschub sorgt bei beiden Planungen ein Lastenaufzug, der bis in die oberste Ebene führt. Das Basismodell endet auf der zweiten Ebene, die Welle geht noch weiter. Für die Versorgung der oberen Hängeränge gibt es drei weitere Ebenen. Jeder Rang verfügt über seine eigene Versorgungsebene mit Kiosken und Toiletten. Nur der oberste Hängerang mit 650 Stehplätzen teilt sich eine Ebene mit dem direkt darunter liegenden Bereich. Der Weg vom höchsten Rang zur nächsten Toilette und zum Bier ist hier aber nicht weiter als im oberen Bereich der Sitzplätze des Basismodells. Die Angst vor vielen Treppen, die zwischen Bier und Platz liegen, ist daher eher unbegründet. Fanräume, Polizei, Eingänge. Vom Heiligen Geistfeld aus betrachtet, zeigen sich ebenfalls Gemeinsamkeiten und selbstverständlich Unterschiede. Auch hier sind es einheitliche Anforderungen des Vereins, die für die Übereinstimmung sorgen. Die Ecke im Erdgeschoss Richtung Südtribüne füllt Fanräume, in denen die AFM und der Fanladen ihr neues Zuhause finden werden. Helmich und Interpol haben hier bisher jeweils unterschiedliche Lösungen gefunden. So verfügt der Interpol-Entwurf über zwei Eingänge, einen von der Südseite und einen vom Heiligen Geistfeld. Während beim Helmich-Entwurf an der Südseite ein Carport für Medienfahrzeuge einen Eingang unmöglich macht und gleichzeitig die Büros verschattet. Aber auch hier ist zu bedenken, dass die Planungen noch nicht abgeschlossen sind. Dennoch sollte schon jetzt die Einbindung von Fanräumen, auch in Detailfragen nicht vom Verein vernachlässigt werden. Nicht weit entfernt von den Fanräumen befindet sich ein alter Bekannter, aber dennoch neuer Gast im Millantor-Stadion. Die Polizei gibt die alte Domwache auf, erhält eine neue Heimat im Erdgeschoss der Gegengerade an der Ecke zur Nordkurve. Damit erfüllt der Verein eine Bedingung von DFB und DFL, die bei Stadionneubauten Räume und einen Arrestbereich für die Polizei fordern. Und hier liegt der größte Konfliktherd zwischen AG Stadionbau und dem Verein. Dabei geht es nicht nur grundlegend um den Ort der Wache, sondern auch um die Frage, wo der Eingang platziert werden soll. Die Wache darf nicht größer werden als von DFB und DFL gefordert. Auch der Eingang zum Heiligen Geistfeld sollte aufgrund der Nähe zu Fanräume unbedingt vermieden werden. Grundsätzlich sehen wir die Wache lieber dort, wo die Polizei am häufigsten in unserem Stadion tätig wird, beim Gästebereich, sagt Sönke Goldbeck. So wie sich beim Inhalt des Erdgeschosses die beiden Entwürfe ähneln, zeigen sie bei der Gestaltung der Außenfassade große Unterschiede. Das Basismodell von Helmich geht als Baukörper sehr weit Richtung Heiligen Geistfeld hinaus. Daher ist das Erdgeschoss etwas zurückgezogen und verläuft sehr nah an der Grundstücksgrenze. Vier offene Treppenhäuser führen als Erschließung des Stadions in die erste Ebene, die wie eine Art Balkon den Erdgeschossbereich auf der gesamten Länge überragt. Über diese vier Treppenhäuser sollen alle 13.000 Besucherinnen und Besucher in dem Basismodell die Gegengerade betreten. Dabei liegen alle Eingänge nur in den Außenbereichen Richtung Süd und Nord und hier kann es richtig eng werden. Sowohl der Eingang an der Südseite als auch der Eingang auf der Nordseite beginnen direkt an den jetzigen Eingängen für die Süd- und Nordkurve und liegen zu diesen im rechten Winkel. Das bedeutet, dass in den jetzigen Bereichen der Warteschlangen an den Eingängen für die Süd- und Nordkurve auch noch die Hälfte der Gegengradler für den Einlass Platz finden muss. Die Außenfassade des Helmich-Entwurfs ist geprägt durch einen großen offenen Riegel in der ersten Ebene. Die Promenade ist Richtung Innenstadt geöffnet und gibt den Blick frei auf das Heiligen Geistfeld, Dom und Michel. Umrandet wird dieser offene Riegel durch Klinkersteine, die einen großen Rahmen bilden und an die Gestaltung der Südkurve und der Haupttribüne anknüpfen. Auch die zweite Ebene ist offen gestaltet und bietet eine schöne Aussicht, jedoch fehlt hier ein Klinkerrahmen. Die Welle von Interpol verfügt über 6 offen gestaltete Treppenanlagen als Eingänge und hat damit 2 mehr als das Basismodell. Alle Eingänge führen wie bei der jetzigen Gegengerade zum Heiligen Geistfeld. Diese Möglichkeit ergibt sich dadurch, dass die Welle mit einer Tiefe von 32 Metern noch Platz lässt bis zur Grundstücksgrenze. Dadurch dürfte die Eingangssituation hier entspannter zu organisieren sein. Die Treppenanlagen liegen in den Haupttürmen, die für die Statik der Tribüne eine wichtige Funktion erfüllen. Hier ist das Dach verankert und die sechs Türme dienen als tragende Säulen der Stahlbetonkonstruktion. An der konkreten Gestaltung der Außenfassade wird zum jetzigen Zeitpunkt noch gearbeitet. Der obere Bereich der Fassade besteht aus Leichtbauweise. Im unteren Teil ist derzeit ein Wechselspiel aus gemauerten Klinkern und einer vorgehängten Fassade geplant. Die erste Ebene ist bei der Welle ebenfalls mit einem über die gesamte Länge der Tribüne verlaufenden, durchgehenden Öffnung gestaltet, der auch hier den Blick Richtung Innenstadt und Heiligen Geistfeld freigibt. Auf der zweiten Ebene ist der Versorgungsbereich geschlossen. Hier sorgen transparente Elemente jedoch für freie Sicht nach draußen. Auffällig ist eine Art Taille, die die Wellenform noch unterstützt. Während die Tribüne Richtung Spielfeld eine Länge von 136 Metern hat, verkürzt sie sich auf der Rückseite auf 120 Meter. Ein neben der Eingangssituation weiterer Vorteil der geringeren Bautiefe des Wellenmodells ist die Möglichkeit für Fanräume, einen Außenbereich Richtung Heiligen Geistfeld anzulegen. Da noch ausreichend Platz bis zur Grundstücksgrenze verbleibt und auch die Eingänge Richtung Heiligen Geistfeld verlaufen, ließen sich neben dem Eingang zu Fanräumen Tische und Bänke aufstellen und so der ehemalige Biergarten des AFM-Containers wiederherstellen. Die beste Frage wie immer zum Schluss. Was kostet der Spaß? Wie weiter oben bereits von Geschäftsführer Michael Meeske beschrieben, liegen die endgültigen Kostenplanungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Daher lassen sich noch keine konkreten Angaben machen. Auch die Fragen der Finanzierung sind noch nicht abschließend beantwortet, wie Gernot Stenger dem Übersteiger bestätigt. Wir haben verschiedene Finanzierungsmodelle und Konzepte vorliegen. Davon ist aber noch nichts spruchreif. Das Präsidium wird gemeinsam mit dem Aufsichtsrat in den nächsten Wochen eine Entscheidung fällen und entscheiden, wie und wann die Finanzierung der Tribüne am besten gelöst werden kann. Sicher ist, dass beide Modelle nicht für den gleichen Preis zu haben sind. Die Konstruktion der Welle stellt eine besondere Herausforderung für eine bezahlbare Statik dar. Daher war das auf Konstruktionsplanung spezialisierte Ingenieurbüro USD von Beginn der Planung an eingebunden. Die Tragkonstruktion der Welle liegt nach dem Übersteiger vorliegenden Schätzung, Entwurfsstand 17.06. von Professor Harald Kloft von OSD ca. 1,5 Millionen Euro über den Kosten des Basismodells von Helmich. Auf jeden Fall wird der Verein viel Geld investieren. Die Frage ist, wie viel eine neue Gegengerade dem Verein wert ist und wert sein kann. Beide Modelle haben ihre Stärken und Schwächen. Je nach persönlicher Gewichtung fallen diese unterschiedlich aus. Wer die Nähe zum Spielfeld, eine optische Wand und ein Stadion fern von Einheitsbrei der Ligen besonders schätzt, wird die Welle favorisieren. Wer große Probleme mit Höhe hat und bauliche Experimente für eine Wiederbelebung der Stimmung auf der Gegengerade eher ablehnt, tendiert zum Basismodell. Für den Verein wird sicherlich der finanzielle Aspekt ein wichtiger Faktor sein. Für die Welle von Interpol werden wahrscheinlich durch die höhere Anzahl von Ebenen auch mehr Ordner im Inneren benötigt. Allerdings ist anzunehmen, dass auch das Basismodell von Helmich durch die schwierige Einlasssituation eine erhöhte Anzahl von Ordnungskräften benötigt. Grundlegend bietet sich nach dem Neubau der Südkurve und der Haupttribüne mit den vielen Separés und Business Seats hier die Möglichkeit, einen besonderen Bereich des Millerntors auch entsprechend zu würdigen. Es ist eine langfristige Investition für eine einzigartige und geschichtsträchtige Gegengerade. Und diese Investition bietet die Chance, etwas Neues, Unverwechselbares zu schaffen. Eine optische Wand, ganz nah am Rasen, eine Stimmung, die als Welle auf das Spielfeld schwappt, die einen antreibt und die anderen wegspült. That's the way we like it. Ich finde den Artikel super. Vielen Dank an Mattes und den Übersteiger für die Genehmigung, das einsprechen zu können. Wunderbar differenziert. Und sehr informativ. Ich hoffe, ihr nehmt das jetzt nicht als Kritik, dass ich den Artikel im Einschlafen-Podcast vorlese und quasi den Hörern die Möglichkeit gebe, dazu einzuschlafen. Ich glaube, für Leute, die sich nicht für Fußball interessieren oder für Baumaßnahmen interessieren, war es hoffentlich langweilig genug, um dabei einzuschlafen. Für alle anderen, ach, ihr kanntet den Artikel sowieso schon. Und vielleicht konntet ihr durch mein langweiliges Vorlesen auch davon dabei einschlafen. Grundsätzlich aber nochmal das Feedback an den Übersteiger. Ich fand den Artikel nicht langweilig und einschläfernd, sondern ja, interessant. Und sehr gut. Also, ich hoffe, diese besonders lange Episode vom Einschlafen-Podcast hat euch gefallen. Ich freue mich auf euer Feedback und sag euch gute Nacht und bis zum nächsten Mal.